Willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmer. Heute geht es um ein Thema, das für mich hochrelevant ist und das gerade im Mittelstand noch viel zu oft unterschätzt wird. Wie schaffen wir es, Unternehmen zukunftsfähig zu machen, ohne dass alles an einer einzigen Person hängt? Denn genau da beginnt für mich unternehmerische Reife. Nicht nur ein gutes Unternehmen zu führen, sondern eines aufzubauen, das Verantwortung tragen kann, Wandel aushält und perspektivisch auch ohne den Gründer, Inhaber oder heutigen Entscheider bestehen kann. Mein heutiger Gast ist Evgeny Kuris. Er ist Gründer von New Mittelstand und jemand, der Gegensätze nicht gegeneinander ausspielt, sondern miteinander verbindet. Mittelstand und Startup, Struktur und Kreativität, Technologie und Menschlichkeit, Wurzeln und Flügel. Sein Weg ist alles andere als geradlinig. Geboren in Russland, neu angekommen in Deutschland, später unterwegs zwischen Musik, Beratung, Gründerszene und Transformation. Und genau aus diesen Brüchen, Erfahrungen und Perspektivwechseln ist eine Haltung entstanden, die ich extrem spannend finde. Dass Zukunft nicht entsteht, indem wir nur am Alten festhalten, aber auch nicht, indem wir alles Bestehende abreißen, sondern indem wir das Wertvolle bewahren, weiterentwickeln und unternehmerisch neu denken. Mit New Mittelstand schafft Evgeny heute einen Raum für genau diese Fragen. Wie gelingt Nachfolge jenseits von reinen Deals? Wie verbinden wir Verantwortung mit Innovation? Wie finden Unternehmer Nachfolger und Investoren nicht nur finanziell, sondern auch kulturell und menschlich zusammen? Und was braucht es, damit Mittelstand nicht nur überlebt, sondern in einer neuen Zeit wirklich relevant bleibt? Genau darüber sprechen wir heute. Lieber Evgeny, ich freue mich sehr, dass du bei Bock auf Business dabei bist. Und schön, dass wir heute dieses Gespräch führen dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Dirk. Ich freue mich ebenso. Danke für die ausführliche Einleitung.
Lieber Evgeny, Einstiegsfrage bei Bock auf Business. Was erzählen denn die Leute, wenn du nicht mehr da bist? Deine Kunden, deine Klienten, dein Umfeld, erzähl mal, wer bist du?
Ja, eine sehr spannende Frage in der Tat. Ich mache mir tatsächlich viel Gedanken über die Frage. Ich finde die nicht einfach zu beantworten, aber ich schaue oft aus der Zukunft auf das, was ich immer tue und überlege in der Tat, was so in 50, 100, 500 Jahren davon übrig bleibt. Das, was mich manchmal beruhigt, ist tatsächlich gar nicht das Wirtschaftliche, sondern dass ich auch viele, viele, viele Jahre auch Musik leidenschaftlich gemacht habe und einige Alben mit meiner Band damals aufgenommen hatte. Und ich denke, im Zweifel überlebt das alles andere. Also das Musische hat ja irgendwie schon immer funktioniert, ne? Generationen. Nicht, dass sich da jemand vielleicht in der Zukunft für interessieren wird, aber ist auf jeden Fall etwas, was bleibt. Also ich hoffe, dass das Menschen dann nachher sagen werden, das war mal so ein kreativer, leicht verrückter, unternehmerischer Typ, der einige eigene Ideen umgesetzt hat. Und klar, natürlich, aus dem Grund mache ich auch seit knapp 10 Jahren New Mittelstand, weil da ja auch genau diese zentrale Fragestellung da ist, ne? Wie erhält man das, was sich eben lohnt zu erhalten, tradierte Familienunternehmertum, Mittelstand und wie verbindet man das mit dem, was man jetzt heutzutage relevant findet und vielleicht wird ja daraus irgendein Hidden Champion in der Zukunft oder ein Open Champion oder wie auch immer man das in der Zukunft nennt. Auf jeden Fall irgendein relevantes wirtschaftliches Unternehmen, was dann hier aus Europa, aus Deutschland aus operiert und eben nach wie vor tolle Werte erhalten kann, aber in der Zukunft extrem viel Wert für die Menschen kreiert, auf eine nachhaltige Art und Weise. Das ist so etwas, was ich hoffe, was wir hier mit der Bewegung erschaffen werden. Vielleicht sind es auch ein paar mehr als nur einer, aber so ein, zwei spannende Unternehmungen zu kreieren, würde mich auf jeden Fall auch glücklich machen, neben der ganzen Geschichte. Und last but not least natürlich darf man nicht vergessen, ich habe auch eine kleine Tochter und ja, ich hoffe auch, dass sie dann das sozusagen irgendwie weiterführt. Auch was auch immer das dann sie, was auch immer sie machen wird, aber ich denke, sie wird auch recht kreativ werden.
Sehr, sehr cool. Evgeny, lass uns doch gleich mal einsteigen. New Mittelstand, sehr, sehr inspirierend. Dein Weg, ich find's grandios, was deine Mission ist. Aber ich fange jetzt mal ganz klassisch an. Die Sicht, oder was muss sich aus deiner Sicht im Denken der jetzigen Unternehmer, der jetzigen Betriebe vielleicht auch grundlegend verändern, damit der Mittelstand auch zukunftsfähig bleibt?
Ich denke, heutzutage gibt es ja verschiedene Bewegungen und Änderungen. Allerdings das Wichtigste ist die Beschleunigung, glaube ich. Also das, was uns, glaube ich, jetzt am meisten wirtschaftlich betrifft. Es gibt natürlich viele Dinge, ne? Geopolitische Herausforderungen, auch wirtschaftliche Herausforderungen, demografische Herausforderungen. Gerade bei uns ist es halt ein Thema. Aber vom Mindset her, wenn man die Frage vom Mindset her stellt, dann ist, glaube ich, was jetzt eben in den letzten 30, 50 Jahren extrem stark sich verändert hat, ist eben die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge verändern. Die hat sich massiv beschleunigt. Und vor allem natürlich angetrieben durch Technologieentwicklung und auch durch die Informationsverteilung, die ja dann sehr, sehr, sehr real-time geworden ist, durchs Internet und durch alle Medien, die wir nutzen. Und damit ist eigentlich auch das ganze Wissen, die ganzen Daten von der Welt einem auch zugänglich geworden. Und wo man vorher, sag mal, von Generation zu Generation gut leben konnte, sagen wir mal, innovativ, darf man heutzutage, glaube ich, jede Mal alle 5 Jahre das Geschäft neu denken an vielen Stellen. Entweder ist es irgendein Thema von einer Produktinnovation oder von einer Kanalinnovation oder grundsätzlich auch von der ganzen Operations-Seite oder von der Supply Chain. Das heißt, heutzutage muss man eben Mittelstand und Startup-Mindset, glaube ich, sehr stark miteinander verbinden. Deswegen ist das, was wir mit unserer Community auch verbinden, genau dieses Thema Nachfolger, Nachfolgerinnen im Mittelstand, die aber auch wirklich einen Startup-Charakter in das Mittelständische reinbringen. Heißt nicht alles weg und alles neu machen, heißt auf jeden Fall Tradition bewahren, aber auch trotzdem mit Ambition, mit Innovation verbinden. Ne? Und das ist so die Verbindungskunst, würde ich mal sagen, was eben im Mindset sich verändert hat. Es reicht ja nicht einfach nur auf Autopilot, sagen wir mal so, zu fahren, weil es eben in der Vergangenheit gut funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es in der Zukunft auch gut funktionieren wird.
Sprichst ein ganz spannendes Thema an. Du hast ja gerade schon die zwei Bereiche aufgemacht. Ich nenne es jetzt mal sehr, sehr provokativ klassisches Unternehmertum, was auch immer das heißt. Also ich sehe da einfach eher so ein bisschen, ja, dafür stehen wir, das hat uns stark gemacht, das war schon immer gut so. Und dann auf der anderen Seite auch doch wahrscheinlich so ein inneres Bewusstsein, okay, ob das aber hält, weiß ich ja nicht. Mal gucken. Ein bisschen was tun sollten wir schon, komme ich aber gerade nicht zu. Gerade müssen wir Aufträge reinholen. Ja, ganz ehrlich, siehst ja die Krise da draußen. Jetzt müssen wir alle mal die Ärmel hochkrempeln und schön schaffen, wie man im Schwabenland sagt. Und auf der anderen Seite natürlich, Startup auch klar. Startup gegebenenfalls mit bahnbrechenden Neuerungen, bahnbrechenden Ideen. Vielleicht aber stimmt, ist auch nicht alles richtig und ist auch nicht alles perfekt. Wie kann ich jetzt als der erstgenannte Unternehmer, der vielleicht auch ein bisschen operativ da drin involviert ist und abhängig ist, wie kann ich mich diesem Schritt mal wagen, nicht nur das eine zu sehen, sondern das Miteinander zu denken und mal in diese Möglichkeiten reinzuschnuppern oder gar erste Schritte zu gehen?
Wie man dahin kommt. Ich denke, dass die meisten Nachfolger, die wir jetzt bei uns sehen in der Community, schon auch einiges an Startup-Erfahrung, an Innovationserfahrung gemacht haben und daher sozusagen immer eine andere Perspektive auch immer reinbringen, wenn die in so ein Geschäft reingehen. Da reden wir jetzt von der externen Nachfolge. Wenn man 10 Jahre lang, 20 Jahre lang erfolgreich in einem Familienunternehmen wirtschaftet und auch Geschäft führt, dann ist es natürlich schwieriger, Ja, weil man gewöhnt sich irgendwann mal auch so an all das, was man gut gemacht hat, und sieht man teilweise vielleicht auch nicht unbedingt Opportunitäten oder Herausforderungen. Da hilft das meiner Meinung nach auch, oder auch unserer Erfahrung nach, hilft das dort externe Öffnung oder externe Perspektive auch mit einzunehmen. Das kann ein Geschäftsführer, Geschäftsführerin sein, den man extern vielleicht dazu nimmt, kann auch mal manchmal eine Zusammenarbeit mit einem Startup sein, kann durchaus auch irgendwas Beratendes sein, wenn es irgendwie irgendwo bestimmten Fähigkeiten vielleicht auch eine Lücke gibt. Gerade im Bereich KI und Daten ist halt so viel in letzter Zeit entstanden. Da behaupte ich mal, haben die meisten die Potenziale wahrscheinlich auch noch nicht ganz ausgeschöpft. Also auf jeden Fall eine Mischung eben zwischen dem, was halt sehr gut tradiert funktioniert hat, und eben bewusst eine kontrollierte Zufuhr von Dingen von außen. Kann auch sein, dass man einfach reisen geht. Also früher, glaube ich, ich hätte jetzt ja auch einige Jahre in der Foodindustrie auch gearbeitet, und da wäre man jetzt vor 100 Jahren, wenn man einfach irgendwie durch die Welt gereist, sagen wir mal so. Das ist auch mal eine ganz gute Sache. Einfach mal raus aus dem, was man macht, und gucken, wie machen die es halt in Asien, wie machen die es halt in Amerika, wie machen die es auf anderen Kontinenten einfach, ne? Und ich glaube, heutzutage machen ja auch deswegen viel solche Innovationsreisen, wo man Startup-Innovationshubs sieht oder einfach Unternehmen besucht in anderen Kulturen oder einfach nur überhaupt mal sieht, wie es in anderen Kulturen Dinge vor sich hin abspielen. Ich glaube, dass solche Erfahrungen einen extrem manchmal einfach eine neue Perspektive auf das kreieren. Am Ende ist es halt eben das Unternehmertum. Ich glaube, das war schon immer so, die Unternehmer, Unternehmerinnen, die sehen Dinge, die die anderen nicht sehen, und haben diese Fähigkeit, irgendwo ein bisschen in der Zukunft was zu sehen, was die anderen noch nicht die anderen probiert haben. Und dann haben die aber auch dann den Willen, da durchzuziehen und das zu machen. Und das hat sich, glaube ich, gar nicht verändert. Also es war vor 100 Jahren so, vor 1000 Jahren wahrscheinlich auch schon so, ne? Aber die Methodik, die Werkzeuge und die Möglichkeiten haben sich halt natürlich massiv verändert.
Ja. Wenn wir nochmal ganz kurz an dieses, lass mich da nochmal ein bisschen tiefer bohren. Also viele, viele der Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, stehen ja so ein bisschen vor dieser Situation. Meistens klassisch Anfang Mitte 50, die Firma ist die Altersvorsorge, so langsam mal darüber nachzudenken. Ja, es sollte jetzt nicht mehr alles von mir abhängig sein. Ich müsste mal einen Nachfolger aufbauen, vielleicht auch mal einen Vertrieb aufbauen. Ich müsste einfach so viele Dinge tun. Sondern stelle ich mich eigentlich vor dieser Situation, man hat so 30, vielleicht sogar manchmal, ja, lassen wir es 30 Jahre Erfahrung und auch Gewohnheiten auf dem Buckel haben. Und es ist wirklich auch schwierig, in so einen Veränderungsprozess zu gehen. Wenn ich heute einen Vortrag halte und über die Nachfolge spreche und auch immer ein bisschen dieses gesellschaftliche Thema aufmache, sage ich ganz oft und sage, Mensch, vieles, wie zum Beispiel ein Startup, denkt ja oftmals daran, gleich am Tag 1 an einen Exit. Oder denkt am Tag 1 an eine Situation ab dem Zeitpunkt, wo es entweder verkauft wird oder wo wir Gründer, wo wir Start-Upper nicht mehr tagtäglich gebraucht werden. Meine Frage an dich, jetzt werden sicherlich viele klassische Unternehmer auch diesen Podcast hören. Was ist deine These daraus? Wann sollte ich denn beginnen, auch im Zuge des natürlich auch der Risikothematik, dass die Firma nicht von mir abhängig ist? Wann sollte ich beginnen, mich so ein bisschen auf den Weg zu machen, mich da rauszuschaufeln und solche relevante Zukunftsarbeit auch zu machen, um meine Firma perspektivisch auch so aufzustellen, dass sie attraktiv ist? Wie siehst du den Prozess als und für einen Unternehmer und ab wann?
Ich weiß gar nicht, ob da jetzt auch der richtige Moment so richtig existiert. Am ehesten nicht zu spät. Also das Einzige, was man wahrscheinlich pauschal sagen kann, nicht dann, wo man es halt wirklich schon braucht, sondern proaktiv. Das, glaube ich, ist das Wichtigste. Am Ende, ich glaube, eine der Verantwortung oder es gibt ja viele Dinge, für die man verantwortlich ist. Man muss ja erstmal irgendwas, meiner Meinung nach, Erhaltenswertes überhaupt erschaffen. Also wenn man jetzt in der ersten Generation ein Unternehmen aufbaut, das ist schon mal echt herausfordernd, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Also Hut ab vor allen, die das jetzt in der Generation geschafft haben oder eben in mehreren Generationen geschafft haben, Dinge zu erhalten oder weiter auszubauen. Das ist erstmal eine sehr, sehr große Leistung. Und die Verantwortung, das auch weiterzutragen, das, denke ich mal, ist Teil von dieser unternehmerischen Verantwortung im Familienunternehmen, das schon Sinne. Und das bedeutet, dass man sich schon immer mit in gewisser Weise Frage konfrontiert, wie genau geht es dann weiter und bin ich immer noch die richtige Person, dieses Unternehmen jetzt auch morgen, in 2 Wochen, in einem Jahr auch weiterzuführen. Das kann also immer, glaube ich, und heutzutage ist es auch ein bisschen, glaube ich, akzeptierter, wenn man irgendwie sagt, jetzt bin ich vielleicht gar nicht die richtige Person mehr, weil eigentlich, um da jetzt das meiste rauszuholen, das Potenzial auszuschöpfen, müsste man jetzt im nächsten Schritt andere Fähigkeiten mit einbringen und da bin ich vielleicht gar nicht mehr die richtige Person, sobald man das halt immer spürt. Ich glaube, das ist so der eine Trigger, ne? Also wenn es nie kommt, so, super. Es gibt ja auch viele Unternehmer, die schaffen lebenlang tatsächlich eine Sache zu bauen, wird jetzt immer wahrscheinlich mal eher seltener, ne? Aber gibt es und auch viel Respekt vor solchen Glanzleistung sozusagen Lebenswerken, dann geht es eben um die Frage, habe ich in der Familie eben jemanden, der oder die dann eben in die Rolle reinwachsen möchte und auch passt von den Fähigkeiten her? Und wenn ja, dann natürlich versucht man erstmal das, das ist so nah am Herzen, ne? Am liebsten will man auch dann jemanden aus der Familie im Unternehmen sehen. Wenn es aber eben nicht der Fall ist und leider ist die Statistik ja eher rückläufig, was das angeht, das hatten wir jetzt vor 10 Jahren schon gesehen. Deswegen auch in den Mittelstand knapp vor 10 Jahren ins Leben gerufen und das ja, geht jetzt außerdem auch immer demografisch bedingt runter. Können wir auch mal darauf eingehen, warum das so ist. Das ist eigentlich relativ voraussagbar gewesen. Dann ist natürlich immer die Frage, wie findet man jetzt den richtigen weiteren Weg? Und da gibt es entweder einen externen Nachfolger, eine Nachfolgerin als eine Person oder vielleicht auch andere Wege, ne? Buy and Build, Private Equity, andere Perspektiven und im Zweifel am Ende sind die auch genauso legitim. Ich würde auch nicht sagen, dass es immer irgendwie so irgendein Weg besser oder schlechter ist. Das ist wirklich sehr individuell. Wichtig ist einfach zu sagen, habe ich da jemanden in der Familie, der das Thema weiterführen kann oder gibt es eben am Ende des Tages irgendeine andere Lösung? Wenn man weiß, man bewegt sich jetzt so langsam auf einen Zeitpunkt im Leben, wo man vielleicht auch was anders machen möchte. Kann Rente sein, kann aber auch was anderes sein. Wenn man sich irgendwie vorstellt, mit 50 oder 60 irgendwas anderes aufzubauen, dann muss man sich halt einfach ganz bewusst diesen Zeitpunkt rechtzeitig erschaffen und planen. Ne? Das ist etwas, was total individuell ist am Ende des Tages.
Ja, übrigens ein ganz, ganz klasse Stichwort. Ich habe, das ist eine, gibt eine statistische oder gibt eine Statistik von der DIHK darüber, dass ein Drittel der Unternehmens, der notwendigen Unternehmensübergaben genau an dem Punkt scheitern, dass ein Mensch keine zukünftige Vision hat und die einzige Identität ist nur noch Unternehmer oder Geschäftsführer und alles andere ist nicht mehr da. Und diese Angst vor diesem großen Loch ist so krass, dass die Leute alles dafür tun, um zu beweisen, dass die Firma nicht ohne sie funktioniert. Also das ist ein ganz, ganz gewichtiges Thema. Ich kann es nur jedem empfehlen, im Laufe der unternehmerischen Zeit noch ein paar andere Dinge zu machen, als nur Unternehmer zu sein. Auch wenn es geil ist, natürlich. Wir machen es ja gerne.
Es ist total
Ich gehe die
richtig.
vielleicht
Ich,
noch mit.
vielleicht nur, wenn ich dich
Ja.
kurz unterbrechen darf, wäre jetzt gerade erst vor kurzem die Wirtschaftswoche hier, bevor ich losgefahren habe, in der Hand gehalten, wo ja dann Wolfgang Grupp ja auch dann auf dem Cover abgebildet war, weil jetzt einfach nur mal so durch den Kopf gegangen. Das ist natürlich so eine der Geschichten, die viele vielleicht mitbekommen haben, ne? Was dann passiert. Ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Frage des Gebrauchtseins. Also das ist nicht, ist ja keine einseitige Geschichte, so ein Unternehmen, das ist wie ein Familienmitglied, wie ein Partner, wie ein Kind, wie alles Mögliche kann alles sozusagen sein. Und man verbringt ja wahnsinnig viel Zeit mit der Arbeit in unserem Leben. Nicht nur die Unternehmer tun es grundsätzlich, viele tun es, ja, also wir alle tun es. Nur die Unternehmer haben halt, glaube ich, einfach noch so einen anderen emotionalen Draht zu dem, was sie da erschaffen. Und geht mir auch genauso, ne? Also das geht einfach mal ganz schnell so, dass man ganz viel Zeit in irgendwas reinsteckt und das fühlt sich gar nicht wie Arbeit an, ehrlich gesagt. Das ist ja eigentlich das Beste. Und wenn man irgendwas erschafft, was dann auch andere Probleme löst und wirtschaftlich erfolgreich ist und einfach viel Impact auch erschafft, in einem positiven Sinne für Menschen, ist natürlich echt fast wie, es lädt einen auf, ja. Also das macht einen süchtig in gewisser Art und Weise. Und deswegen, wenn du jetzt einmal so Suchtmittel einmal rausziehst, ja, dann kann sowas auch passieren. Also das kann ich schon verstehen, dass man in so ein kleines oder auch ein großes Loch dann fallen kann in dem Moment. Zum Glück ist die externe Übergabe an vielen Stellen ja auch eher ein langwieriger Prozess. Das ist gar nicht so trivial. Insofern dauert es eh 2, 3, 4 Jahre idealerweise. Also mindestens mal ein, zwei in der Regel, ne, bis man wirklich auch mal alles übergeben hat. Also es ist eh nicht wirklich so ein Klack auf einen Punkt und dann ist es weg. Aber irgendwann mal ist der Punkt da und darauf muss man sich auch gedanklich vorbereiten. Und das ist sicherlich eine herausfordernde Perspektive, ja.
Evgeni, ganz kurz eine Frage, die du sicherlich auch öfters hörst. Was ist aus deiner Sicht wichtig, dass für einen externen Nachfolger die Unternehmung wirklich attraktiv ist und auch, dass die Firma auch übergabefähig ist? Vielleicht mal nur ganz kurzes Wrap-up. Was sind so die wesentlichen Eckpfeiler, auf die wir gucken dürfen?
Damit sprichst du ja auch das Thema Exit Readiness an oder der.
Ja, also ich würde gerne den Raum, du bist da wahrscheinlich auch ein Stück weit mehr Experte als ich. Ich begleite natürlich einige Unternehmer, dass die Firma überhaupt, dass der Unternehmer übergabe-ready ist, der Mensch an sich, als aber auch natürlich die Unternehmung. Jetzt bringst du andere Kontexte mit rein, die jetzt bei mir im Alltag oder bei uns im Alltag nicht immer gegeben sind. Es kann bei uns natürlich mal aus dem Alter heraus eine Übergabe sein. Es kann ein Firmenverkauf sein. Es kann aber auch vielleicht auch mal auch eine innerfamiliäre Thematik sein. Du bringst doch Themen wie Private Equity mit rein oder gegebenenfalls auch die Startup, vielleicht auch mal eine Fusion, eine Kombination. Also es gibt ja verschiedene Ansätze. Und jetzt mal so, vielleicht mal so grundsätzlich, was sind so die Eckpfeiler, wo du sagst, das ist wichtig, dass eine Firma attraktiv ist? Also, dass da wirklich, wo wir jetzt schon drauf hinarbeiten können, dass es da nachher ein Stück weit leichter werden könnte.
Ja, das kommt immer am Ende des Tages darauf an, wie groß vor allem die Firma ist. Aber es gibt natürlich schon ein paar klare Merkmale, die abhängig vom Modell auch immer relevant sind. Jetzt bei dem Mittelstand fokussieren wir uns ja sehr stark auf externe Nachfolge seit 2024 eigentlich nur noch. Und da schauen wir uns verschiedene Modelle an. Kann man eigentlich von drei so Stereotypen sprechen, von selbstfinanzierter Suche oder Self-Funded Search, wie man die manchmal nennt, MBI, klassische MBI-Nachfolge, ja, da gibt es viel Flexibilität, da gibt es nicht wirklich Investoren im Rücken eines Nachfolgers, ja, und deswegen ist man da eigentlich relativ flexibel. Man kann Investoren dazu nehmen, kann aber auch Bankenfinanzierung machen, etc. Das Unternehmen kann auch kleiner sein. Dann gibt es eben das zweite Modell, was jetzt in Deutschland vor allem seit ein paar Jahren extrem viel Aufmerksamkeit bekommt, ist das Search Fund Modell. Und in dem Search Fund Modell, das ist vergleichbar mit einem Startup, würde ich sagen. Also da sucht man sich im Prinzip eine Handvoll Investoren, 10, manchmal 15, die dann gemeinsam einem auch das Eigenkapital zur Verfügung stellen, um die Übernahme zu stemmen. Dafür kann man eben auch ein deutlich größeres Unternehmen ohne viel Risiken selber zu tragen übernehmen. Das ist so der zweite Fall. Da komme ich auch drauf zurück. Das ist ein sehr spezieller Fall, wo man auch ganz spezielle Anforderungen tatsächlich auch an die Firmen stellen würde. Und dann gibt es eben oft wird von so einer Sponsored Search gesprochen, also eine Art gesponserte Suche auf Deutsch. Das heißt, dass man auch mit irgendeinem Investor, Family Office oder Private Equity Investor vielleicht unterwegs ist und dann auch ganz gezielt nach Unternehmen sucht. Das kann eine Roll-up-Strategie sein, Buy-and-Build-Strategie sein, also verschiedene Plattformen, die man da an der Stelle baut. Das ist etwas, wo man natürlich ganz spezielle Kriterien an den Tag legen würde und wo man auch abhängig von der Größe auch deutlich, deutlich mehr Detail braucht, um sage ich mal, exit ready zu sein. Wenn man jetzt in die Mittelstand-Community schaut, da gibt es schon auch immer zunehmend viel Interesse für dieses neue Search Fund Modell. So neu ist es eigentlich nicht. Das ist so in den 80er Jahren in Stanford damals in Amerika auch entstanden. Einfach, wenn man da auch da Familienunternehmer hatte, wo man auch wusste, da wird es wahrscheinlich keinen Nachfolger für geben aus der Familie. Und da gab es halt ein paar erste erfolgreiche Cases. In Deutschland kommt das Modell erst so ein paar Jahren, in den letzten paar Jahren tatsächlich sehr stark auf. Und Wahrscheinlich hat es auch mit mehreren Faktoren zu tun. Und da geht es schon darum, dass das Unternehmen über 10, 20 Jahre erfolgreich skaliert, wächst, langsam, aber kontinuierlich und vor allem, dass die Profitabilität relativ hoch liegt, dass das Geschäftsmodell auch relativ viel repetitives Business aufweist, also eben gewisserweise durch eine Nachfolge relativ leicht übernommen werden kann. Mit anderen Worten, nicht so sehr abhängt, durch die persönliche Beziehung, von den persönlichen Beziehungen vom Inhaber. Und natürlich ist das in dem Fall ein sehr spezielles Modell. Es muss auch so natürlich in den Krisen, die man in den letzten Jahren bei uns hier durchgegangen ist, ist es zunehmend schwieriger wahrscheinlich geworden, so eine Linearität in den Zahlen zu zeigen, dass man irgendwie ohne Knicks funktioniert. Aber zumindest muss man sie mal erklären können. Also, und das bedeutet, wenn man jetzt exit-ready ist, dann würde man definitiv die Zahlen, diese typischen Fragen, die auch so ein Investor im Prinzip auch stellen würde, einfach direkt beantworten können. Und ich glaube, viele haben es eigentlich gar nicht so stark parat, wenn man die jetzt mal direkt fragt, haben auch keine Strategiedokumente oder auch Visionen, wie die, also auch Wettbewerber, also diese ganzen Themen nicht wirklich auf dem Tisch liegen und auch gar nicht so einfach aus den Systemen können sie das einfach zaubern. Wenn man das jetzt alles zusammenfasst und sagt, also stell dir das mal vor, da kommt jetzt irgendwie wirklich ein Investor auf dich zu und der wird einfach wirklich versuchen, Risiken zu minimieren. Ja? Welche Risiken hat das Geschäft, wenn man eben das Unternehmen übernimmt und jegliche Form von diesen Risiken in irgendeiner Form für sich klar aufzustellen und irgendeine Lösung dafür jeweils zu haben als Inhaber für die Zeit, wo man eben nicht da ist. Ne? Das ist, je mehr man das eben schafft, glaube ich, das so simpel zu liefern und zu gestalten, desto höher ist einfach nachher der Kaufpreis. Ne? Am Ende ist es ja eine Preisfrage. Je mehr Risiken, je mehr Abhängigkeit, je mehr Unsicherheiten, desto geringer ist einfach der Kaufpreis am Ende des Tages, wenn man jetzt eben nach außen verkauft. Ja? Und ja, dementsprechend ist es halt wahrscheinlich auch im Interesse des Verkäufers, des Unternehmensinhabers, oft eben auch so etwas sehr proaktiv aufzuarbeiten. Dafür gibt es ja auch ganz gute M&A-Berater etc. Manche machen das eben auch alleine, aber nicht alle haben die Erfahrung, glaube ich, mit Private Equity oder mit Investoren oder mit externen Übergaben oder Dealmaking. Wenn man so oder so schon ziemlich viel Buy and Build gemacht hat, was viele Mittelständler ja auch jahrelang auch gut getrieben haben, ne? Also es gibt ja auch immer wieder Zusammenschlüsse, wenn man das wirklich professionell mal gemacht hat und mit irgendeinem Prozess wirklich einmal mal durchgelaufen ist, dann kennt man das eigentlich. Aber wenn man es eben nicht kennt, dann würde ich wahrscheinlich auch jemanden zur Hilfe hier holen, bevor man das da eben selber vielleicht anfängt zu machen.
Evgeny, gib mir mal ganz kurz so eine Bandbreite, wen ihr bei New Mittelstand in eurer Gemeinschaft habt. Was ist das? Für welche Leute ist das interessant? Wo fängst du an und wo ist dann irgendwo das Ende auch von der Größe? Nur so mal ungefähr.
Ja, sehr gute Frage. Wir verbinden Stand heute ja ganz verschiedene Experten, Unternehmerperspektiven, Investoren. Aber New Mittelstand existiert vor allem für eine Zielgruppe. Das ist der externe Nachfolger, die externe Nachfolgerin, egal von welchem Modell man hier ausgeht. Das heißt, wir haben uns seit 2024 eben ein bisschen weiter weg von Inhaberseite im Mittelstand bewegt, weil ursprünglich, als ich 2017 die Community gestartet hat, war eben Familienunternehmertransformation in Richtung die Mittelstandunternehmen im Fokus. Und da hatten wir vor allem auch Mittelständler und also Unternehmer wirklich auch in unserer Community, die eben auch sich mit diesem Thema im Mittelstand identifiziert haben und eben selber die Transformation vorangetrieben haben. 2024, so circa 7 Jahre später, haben wir uns dann wirklich nur noch auf die zukünftigen Unternehmer, Unternehmerinnen fokussiert. Man nennt sie auch manchmal Searcher, wenn die jetzt eben auf der Suche nach einem Unternehmen sind oder die haben vielleicht auch schon ein Unternehmen gekauft, wollen aber auch noch ein zweites, drittes, viertes oder auch ein Roll-up oder eine Plattform aufbauen. Das sind genau die, die bei uns in der Community sehr früh sich Zugang verschaffen. Miteinander, im Austausch, aber auch mit unserer Unterstützung durch verschiedene Events, Formate, zusätzliche Services eben erfolgreicher sind in dem Prozess, ein Unternehmen zu finden, zu kaufen. Wir sind aber bewusst auch kein Marktplatz, kein Broker. Also wir fokussieren uns wirklich auf die Nachfolger und alles, was sie brauchen. Und natürlich haben wir auch bei uns in der Community auch Zugang zu tollen Investoren und auch ganz ausgewählten Partnern, die jetzt für verschiedene Themen, ob es jetzt Legal oder Sourcing oder auch später vielleicht Förderung oder Transformation helfen können. Aber der Fokus liegt wirklich auf dieser einen Zielgruppe und die begleiten wir auch sehr idealerweise langfristig und in ganz wenige selektive Transaktionen investieren wir auch selber als Plattform. Aber das jetzt auch nur als reines, sag mal, Upside-Thema, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt Teil des Geschäftsmodells. Wir sind auch kein Fonds, haben also dementsprechend begrenzte Mittel, aber mit ausgewählten Unternehmern, die wir sehr gut kennen und unterstützen können, arbeiten wir dementsprechend auch wirklich ganz langfristig dann zusammen.
Kannst du das auch ungefähr noch an Zahlen benennen? Wie groß sind die Unternehmen dann in etwa? Bandbreite?
Sehr, 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 sehr wichtige Frage. Wir haben angefangen mit einer sehr breiten Zielgruppe, also eigentlich komplett von 10 Mitarbeitern bis aufwärts unendlich, ne? Also Milliardenunternehmen. Und gleichzeitig haben wir dann auch festgestellt, dass es sehr schwer teilweise, wenn man jetzt eben so eine heterogene Masse von Unternehmen hat, die im Miteinander auch tatsächlich so zu verbinden, dass das auch Wert kreiert. Ja, weil das ist halt schon, das ist ein großer Unterschied, wenn du jetzt so 300 bis 500 Millionen Umsatz machst, ja, dann hast du für jedes Thema irgendwie ein Functional Head und hast du halt immer irgendwie ein C-Level, viele Management-Ebenen, während wenn du jetzt mal 20 bis 50 Mitarbeiter hast im Unternehmen, dann hast du natürlich überhaupt gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie für HR oder für Marketing ganze Abteilungen zu haben. Und dann machst du halt oft auch der Geschäftsführer oder auch die Gründerin oder wer auch immer. Dementsprechend haben wir uns jetzt vor allem auf die kleineren Unternehmen fokussiert, weil wenn es darum geht, Unternehmen zu übernehmen, dann sind wir eher im sogenannten Private Micro Private Equity Bereich, so bis 30, 50 Millionen Umsatz, würde ich sagen. Das ist so der Sweet Spot eigentlich, ne? Wo man, wenn man jetzt 20% EBITDA-Marge hat, dann kommt man eigentlich genauso in den Bereich, wo man die Unternehmen dann als zum Beispiel Search Fund gerne kaufen würde und sich dann auch leisten kann, ne? Wenn sie so 10 bis 30 Millionen Enterprise Value haben. Das ist etwas, wo wir uns schon darauf fokussieren oder auch kleiner. Aber ich würde jetzt sagen, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Es gibt auch manche Unternehmen, mit denen wir nach wie vor sehr gut Beziehungen pflegen, die auch deutlich größer sind. Aber es ist eher die Ausnahme, dass man sie dann tatsächlich auch kauft, weil dann irgendwann mal bewegt man sich faktisch dann schon in eine Private Equity Richtung, wo der Markt ja auch ganz anders funktioniert.
Ja, spannend. Ich würde gerne nochmal auf diese Balance oder auf diese Gegensätze nochmal zu Startup-Mittelstand nochmal eingehen und vielleicht auch mal aus deiner Erfahrung heraus mal das ein oder andere Beispiel aus dir rauskitzeln, welche Vorteile beide Seiten mal, also mal ganz praktisch auf vielleicht auch auf operativer oder auf Sachebene, was für ein Vorteil ist, da sind, sich gegenseitig dem Thema zu nähern, auch wenn da vielleicht ja kulturelle Blockaden da sind oder auch einfach sagt, das ist halt einfach nicht unsere Welt, boah, so sind wir halt nicht. Also wirklich, wo einfach wahrscheinlich nur Annäherungsängste da sind. Und das würde mich einfach wahnsinnig interessieren, weil ich persönlich finde es ein ganz spannendes Feld. Ich habe mich auch schon mal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und dabei ist immer in dem Dialog was super Gutes entstanden und dann sogar auch mehr. Aber dass es zum Dialog kommt, ist manchmal ganz arg schwer. Und das würde ich heute zumindest ein wenig lockern, wenn es irgendwie möglich wäre.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, da gibt es sehr viele Facetten. Viele verstehen das auch
Such dir
unterschiedlich,
was
ne?
raus, was du möchtest, wo du wirklich sagst, wow, da ist was, das ist einfach irre, was da entstehen kann.
Also das hat sich gewandelt. In der Vergangenheit hat man typischerweise wahrscheinlich eher so Startup-Hubs sich kreiert und irgendwo Ich bin ja so ein Verfechter von diesem Horizon-Modell, Multi-Horizonten-Modellen, wo man sagt, irgendwo Kern, Horizont 1, da baue ich mein Kerngeschäft aus, dann im Horizont 2 erweitere ich vielleicht Kanäle oder Produktgruppen, ne, und dann mache ich dann eben so ein bisschen längerfristige Innovationen im Horizont 3 der Strategie. Da gibt es eben also Moonshots, könnte man auch sagen, ne, also Themen, die eigentlich so in 5 bis 10 Jahren erst überhaupt profitabel werden. Und klassischerweise hat man die dann oft aus dem Unternehmen weggeschoben, ne, in Anführungsstrichen irgendwie in einen Venture Capital Fonds oder irgendwie in Family Office oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, weil es jetzt eben auch eine ganz andere Kultur braucht, viel mehr Iterationen, da muss man auch Geld verlieren und so weiter. Also eine ganz andere Kultur und idealerweise hat man die weggeschoben. Ich glaube, irgendwann mal vor 10 Jahren begann so ein bisschen der Trend, vielleicht auch, ich weiß nicht genau, ob 10 Jahre sind, vielleicht auch 10, 12, wo man irgendwie erkannt hatte, diese Corporate Venturing hat man das damals genannt, Innovation kann schon auch wertvoll sein und vor allem der Wert kann dadurch entstehen, dass man alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen inspiriert, vielleicht gewisse Weise Innovationsmethoden anzunehmen, die eben so ein Startup macht, auch wenn das Startup nachher gar nicht geklappt hat, trotzdem hätte das eine Riesenwelle. Beispiel heutzutage ist so KI-Methoden oder Tools, ne? Wenn man ein paar Leute im Unternehmen setzt und sagt, irgendwie macht man jetzt mal was ganz radikal Neues, dann kann es sein, dass es halt auch nicht klappt, logisch, ne? Weil es sehr riskant ist. Aber eben die Versuche und die ganze Dialoge, die man dann eben mit der Kernmannschaft führt, zum Beispiel um Daten rauszuziehen, um Prozesse besser zu verstehen und so weiter und so weiter, das kann ja ganz anregend sein und kann andere Leute auf die Gedanken bringen, zu sagen, ach Mensch, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ich kann das so oder so machen. Und ich glaube, dass diese Bytesense in einer Kultur vereinbar sind, das war immer so die These, die ich vertreten habe, oder dass es auch sehr viel Wert kreiert und wahrscheinlich sogar der einzige strategisch sinnvolle Pfad ist für Mittelständler in der Zukunft sauber zu überleben, weil wenn man jetzt vergleicht, ja, also wenn man jetzt Startup-Modell nimmt, ich habe ja auch mal damals ein Startup ganz klassisch mit Venture Capital im Rücken gemacht und das ist nicht unbedingt ein Modell, was jetzt für mich perfekt gepasst hat, aber es ist ein tolles Modell nach wie vor, wenn man extrem radikale Innovationen, also neue Märkte erschaffen möchte, ja, und das ist ein bisschen unfair, könnte man sagen, ne? Also unfair, wenn man jetzt eben das Modell nimmt, das mit einem Mittelständler vergleicht, du wirst nie die Geschwindigkeit von einem Startup im Kern von einem funktionierenden Unternehmen bekommen. Warum? Weil es einfach, ne, es gibt Regulatorik, es gibt Menschen, es gibt Verträge, es gibt ganz viele Dinge, es gibt Gehälter und so weiter. Also da ist so viel, sage ich mal, was einen so nach unten zieht,
Ja.
ja, und Komplexität kreiert. Du kannst nie so schnell einfach ganz neue Dinge ohne Grenzen ausprobieren. Und damit ist man eigentlich immer in gewisser Weise im Nachteil, wenn es um Innovation geht. Und das sieht man ja auch im Digitalbereich, ne? Wir sind im Digitalbereich nirgendwo richtig führend, fast, ne, in Europa. Aus dem Grund, weil wir halt so erfolgreich im industriellen Zeitalter waren. Da haben wir uns irgendwie so ein bisschen ausgeruht. Und das ist so, Innovators Dilemma gibt es ja auch als Begriff. Also das ist einmal das Problem. Wenn man zu erfolgreich dann ist, dann ist es sehr schwer, irgendwie sich das anders vorzustellen. Und ich glaube, wenn du als Mittelständler das erkennst und sagst, ah, okay, ich habe aber trotzdem Zugang zu Kunden, ich habe besondere Fachfähigkeiten, ich habe tradierte Marke, die vielleicht auch sehr nachhaltig ist und sehr langfristig funktioniert hat, dann sind es ja genau diese, man sagt dazu ja auch Unique Assets, also sozusagen USPs eigentlich, ne, die so ein Startup gar nicht haben kann. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, mit solchen Wegen für sich einen Vorteil zu verschaffen gegenüber von diesen Startups, die einfach sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Dinge einfach drehen können. Und das zu realisieren und zu sagen, ah, okay, wie kann ich jetzt aus diesen besonderen Werten neue Dinge stiften und das eben neue Räume kreieren im Unternehmen, wo man vielleicht mit neuen Fähigkeiten, mit neuen Werkzeugen, neuen Ideen ganz andere Dinge erschaffen kann, als ich jetzt vorher in den letzten 30, 50, 100, 100, 200 Jahren eben erschaffen konnte. Ja, und ich glaube, am Ende des Tages hat Familienunternehmertum schon immer so funktioniert. Der einzige Unterschied ist eben jetzt, dass die Geschwindigkeit diese Innovationszyklen, die ist halt so schnell geworden. Also man ist da nicht mehr in, man denkt ja nicht mehr so in 10 Jahren, 30 Jahren, sondern man denkt eigentlich nur noch in 3, 5, 2 Jahren Iterationen. Und deswegen muss man da einfach ein bisschen umdenken. Man kann nicht einfach sagen, ja, wenn die nächste Generation dann kommt, dann soll sie das dann irgendwie verändern. Man muss innerhalb von einer Generation mehrmals diese Drehung durchlaufen, um eigentlich tatsächlich auch weiter zu wachsen und auch weiter die Marke auch in gewisser Weise zu positionieren. Und das ist, finde ich, eine enorme Herausforderung, die uns hier in Europa, vor uns in Europa hier vor allem steht, ja, weil wir in Europa gewisserweise schon sehr viel Tradition und sehr viel konservative Haltung, was bestimmte Dinge einfach da ist, die auch gut ist, die wir auch alle lieben, glaube ich, deswegen sind wir auch noch in Europa, aber die auch da teilweise uns im Weg stehen, ja. Das ist so, wie ich da dran gehen würde, wenn du weißt, was ich jetzt so mit den Ausführungen meine.
Ja, definitiv. Also mir fällt dazu ganz spontan wieder nur ein. Ich habe auch einen dahingehenden, kennst du ihn vielleicht, einen Sven Gabor Jansky, auch einen Podcast gehalten, der auch sehr, sehr klar sagt, ja, ist schon alles richtig. Wir leben auch von der Tradition. Das ist auch alles gut und die Unternehmen sind auch stark. Dennoch, dadurch, dass wir gerade, und jetzt bin ich natürlich wieder beim inhabergeführten Unternehmer, der dann auch gern mal mit anpackt und mehr mit operativen Mitarbeitern, wir vergessen momentan oftmals in unserem Alltag, dass es unglaublich wichtig ist, dass unsere Aufgabe als Unternehmer oder gegebenenfalls auch in größeren Betrieben, die Abteilungsleiter oder wie auch immer, eine ganz wichtige Aufgabe haben, auch diese für die Zukunft auszurichten und zu schauen, was steht jetzt an. Und ich mache es mal ganz klassisch. Ein Produktionsbetrieb, der auf sich definitiv am Wirtschaftsstandort Deutschland, Österreich oder Schweiz sich einfach im weltweiten Vergleich schwer tut. Es gibt Lösungen, wie die auch immer aussehen mag, aber einfach warten und halt lieber, keine Ahnung, Kampfpreise einzugehen oder irgendwas sonst was zu tun, das geht am Ende leider Gottes oftmals halt schief. Und wenn ich dann die Ressource habe, und zwar meine als Unternehmer die Zeit, mich darum zu kümmern, ja. Und dann sind wir wieder genau bei dem Thema, was auch deine Leidenschaft ist, sich mal dazu vielleicht mit Startupern zu unterhalten, vielleicht aber auch mal zu New Mittelstand zu gehen, zu schauen, Mensch, wie kann denn meine Firma zukünftig unterkommen? Und da wäre jetzt auch hin meine nächste Frage, lieber Evgeny. Wenn ich heute irgendwo da einen Trigger habe, okay, Zukunft, Nachfolge, vielleicht aber ich brauche auch Ideen für meinen Betrieb, dass da ein bisschen Pep reinkommt, vielleicht auch mal von anderen Menschen, Startup und so weiter. Jetzt haben wir den Podcast heute gehört und New Mittelstand. Wenn ich jetzt da Interesse habe und ich gehe mal zum New Mittelstand, was bietest du New Mittelstand? Was sind so die Möglichkeiten, wo ihr diese Felder öffnen könnt? Oder was ist eure Mission, diese Felder zu öffnen? Was finde ich da bei euch?
Hat sich über Jahre stark gewandelt. Angefangen haben wir tatsächlich mit verschiedenen Themenfeldern, also wirklich angefangen von Nachfolge zu Innovation, zu Digitalisierung, Vermarktung, alle Nachhaltigkeiten, also alle Themenfelder aufzumachen. Und dann haben wir zu jedem diese Themenfelder dann verschiedene Circles gemacht und so weiter. Aber dieses Modell hat sich in gewisser Weise sehr stark eben auf Nachfolge fokussiert über die Jahre, weil wir festgestellt haben, dass eigentlich unser größter Wandeln in dem Moment, also sage ich mal, in den letzten knapp 20 Jahren hat sich von 20% auf 57% eben der Mittelstände über 55 Jahre alt das Ganze bewegt. Ja, dementsprechend also unsere Demografie Herausforderungen, die jetzt in den nächsten 10 Jahren uns bevorstehen, einfach weil unsere Geburtenrate ja seit 64 sinkt, demografisch, ja, die sind enorm. Also da haben wir halt gesagt, da fokussieren wir uns eben bewusst auf diese doch eher vor der Übergabe stehende Unternehmen und da an der Stelle, was wir natürlich anbieten können, ist Zugang zu solchen motivierten, talentierten Nachfolgern, die jetzt eigentlich selber eine Idee entwickeln, wie das Ganze funktioniert. Und was ich jetzt den Mittelständlern oft dann vielleicht was nicht so bekannt ist, aber was ich tatsächlich empfehlen würde. Natürlich kann man auch sagen, wir suchen irgendwie einen Experten aus der Community und macht irgendwie, geht halt wie so ein Sparring rein und macht dann mehrere Jahre so einen Prozess, wenn man da wirklich selber noch gewillt ist und eine Vision hat, ne? Also ich glaube, eine Vision können wir keinem geben, die sollte man idealerweise mitbringen als Unternehmer. Nur wenn man die hat, dann finden wir auf jeden Fall einen Weg, dahin zu kommen. Wir können natürlich auch inspirieren, das kann reifen, aber was viele unterschätzen, ist die Möglichkeit, aus solchen talentierten Pools sich Leute rauszuziehen, als so Entrepreneur in Residence, als, sag ich mal, designierter Nachfolger, vielleicht auch mal ein Unternehmen für ein paar Jahre einfach einzustellen und zu sagen, dann gehe ich jetzt einfach mal rein und überlege, ob das so jemand eben, das kann ja auch irgendwie Head of Innovation, Head of Strategy, wie auch immer, man kann ja irgendeinen Titel geben, darum geht es jetzt erstmal nicht. Es geht jetzt nur darum, dass man so einen talentierten Menschen, der wirklich vielleicht dann andere Fähigkeiten, andere Perspektiven hat, aus Startup, aus Private Equity, auch wo auch immer, wo der Mensch herkommen mag, mit aber wirklich Liebe für dieses Thema. Wenn man das schafft, glaube ich, ist das am spannendsten. Oder auch natürlich alternativ kann man ja selber diesen Weg gehen. Deshalb bleibt die Frage, wie alt man ist und wie viel Vision und Energie hat man dann eben die Zukunft für die nächsten 10, 20 Jahre so vorzudenken. Viele, wo ich jetzt auch im Mittelstand sehe, haben schon gewisserweise ja, weniger Energie letzten 5 bis 7 Jahren, wenn man eben anschaut, wie die Welt sich eben so entwickelt. Da muss man schon verdammt überzeugt sein von meinem eigenen Geschäft, um da jetzt nochmal mehrere Iterationen weiter zu gehen, ne? Wenn man keine eigene Vision da hat, wie das in den nächsten 10, 20 Jahren funktioniert, dann macht vielleicht auch wirklich Sinn, frühzeitig, weil wir uns schon jetzt auch in gewisser Weise im Käufermarkt bewegen. Also die Anzahl derjenigen, die Unternehmen vielleicht eher verkaufen oder übergeben oder auch eben schließen würden, ist deutlich höher als die Anzahl, die Nachfolge antreten würden, und die Lücke wächst. Dementsprechend lohnt sich das einfach mal so, die Talente vor allem an sich zu binden, die sich vorstellen können, das Unternehmen weiterzuführen und auch eine Kultur so zu entwickeln, dass das auch attraktiv ist halt für solche Talente. Ne? Muss nicht unbedingt ein Verkauf sein, ne? Kann ja auch eine organische Entwicklung sein. Und das sind so Dinge, die ich empfehlen würde, auf jeden Fall wirklich sich hinzusetzen und zu überlegen, welche Optionen gibt es da eigentlich für einen. Und man kann da natürlich bei uns auch da gerne ins Sparring dazu gehen und überlegen, ob man da jemanden aus der Community halt findet, mit dem man das mal ausprobiert.
Mega cool. Wir werden auf jeden Fall im Rahmen dieses Podcasts, also für alle Hörer und auch Seher, ihr könnt im Rahmen dieses Podcasts in den Show Notes auf jeden Fall packen wir alle Verlinkungen rein. Und Evgeni, wir haben uns auch, nee, stimmt gar nicht. Du bist mir empfohlen worden vom lieben Jan Bredak, damals noch Veganz, der gesagt hat, den musst du unbedingt mal ins Interview nehmen. Aber darauf wollte ich eigentlich gerade raus. Du bist auch auf LinkedIn definitiv gut findbar und da sicherlich auch gut kontaktierbar, falls da jemand.
Ja, ich bin leicht zu finden und leicht zu erreichen, auch mit meinem Namen, der jetzt auch relativ guter in Datensprache ein guter Unique Identifier ist. Ja, also ich kenne nicht so viele, die tatsächlich auch so einen Namen haben. Das hat manchmal Vorteile.
Mega cool. Ja, also. Vielen, vielen Dank nochmal. Du hast damals eine Postkarte erhalten, hast dann sofort gesagt, hey, cool, mache ich, finde ich cool. Unser Erstgespräch hat mich sehr inspiriert, finde es mega cool, eure Mission, deine Mission. Und wie schon vereinbart, wir werden uns auch physisch auf jeden Fall mal auf einem eurer Veranstaltungen oder so treffen. Ich finde dieses Thema Nachfolge und Lösungen finden und die Geschäftsmodelle leben, die Spaß machen, ich finde es einfach geil. Macht Spaß. Danke dir, lieber Evgeni. Magst du uns noch einen letzten Gedanken deinerseits mitgeben als Idee? Was möchtest du uns vielleicht noch am Schluss mitteilen?
Wahrscheinlich erstmal Danke sagen, dass du mich da so eingeladen hast und auch für das offene Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist immer spannend, sich mit den Fragen zu befassen. Ich finde es nicht einfach, darüber zu sprechen, tatsächlich, was man tut, aber vielleicht ein Gedanke ist eben Nachfolge nicht so als Tabu oder auch das Thema, wenn man jetzt auch das Unternehmen vielleicht auch schon übergeben hat, dass man es nicht so tabuisiert, sondern vielleicht mehr offen darüber erzählt, dass es auch mal gut läuft, Wir sprechen oft über Sachen, die vielleicht schlecht laufen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen in der Kultur, aber ich würde mich jetzt einfach freuen, wenn es mehr Menschen gibt, die positive Erfahrungen gemacht haben mit so einer Übergabe, familienintern oder extern, und sie vielleicht teilen wollen würden mit unserer Community. Das würde uns extrem bereichern, glaube ich, einfach weil unsere Nachfolger oft eben nach solchen Inspirationsmomenten auch suchen und dass man zeigen kann, auch danach ist man immer noch befreundet und hat mir vielleicht irgendwie einfach eine tolle neue Phase gefunden, wie man das Unternehmen eben aus einer anderen Perspektive weiterentwickeln kann, im Beirat, im Verwaltungsrat, wie auch immer. Auf jeden Fall so positive Geschichten, die vielleicht andere inspirieren würden, so einen Weg früh anzugehen, alle sehr gern willkommen.
Mega, mega. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir weiterhin so viel Erfolg und bei der
Ich
Mission. Wie
danke.
gesagt, ich melde mich bei dir und komme auf jeden Fall nach Berlin. Sehr
Super.
cool.
Vielen lieben
Bis
Dank.
dann, alles Gute. Ciao, lieber
Bis dann.
Evgeni. Ciao.
Ciao, Dirk.
Wow, liebe Leute, das war mal wieder eine unglaubliche Folge bei Bock auf Business. Mal ein ganz krass anderes, nicht Thema, aber eine ganz andere Sichtweise, ganz, ganz neue Perspektive. Was gibt es denn alles für Möglichkeiten, sein Unternehmen in gute Hände zu bringen oder sein Unternehmen zu verkaufen und für die eigene Altersvorsorge einfach nur ja, eine Lösung zu finden. Und das Wichtigste für jeden heißt immer, bitte loslegen. Und meine These ist weiterhin, schon bei Firmengründung ein bisschen darüber nachdenken, wenn die Firma nicht mehr operativ von mir abhängig ist. Falls dir der Podcast gefallen hat, abonniere doch super gerne unseren Newsletter auf podcast.dirkhalfa.com. Da bekommst du alle Informationen und auch Infos zur nächsten Folge. Und würde mich riesig freuen. Oder schau doch immer gerne in den Kanälen rein, ob Spotify, Apple oder YouTube. Und abonniert da die Kanäle. Ja, wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt, Fragen zur Folge habt, meldet euch gerne hier direkt bei mir auf der Website oder unter dirk.halfa@dirkhalfa.de und gebt mir gerne Feedback oder wenn ihr einen Gast kennt oder einen potenziellen Gast kennt, der da reinpasst, meldet euch unbedingt. Ja, dann kann ich euch nur noch eins wünschen. Mutige Entscheidungen, freies und schönes Unternehmertum und eine tolle Arbeit nach vorne für die Zukunft, für Sicherheit, für Ruhe und für das, was unser Business tun soll. Bock machen. Alles Gute, ihr Lieben, macht euch frei. Euer Dirk.